This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, Mittwoch, der 1. April 2015. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie so üblich haben wir euch heute auch wieder einen interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Gast am heutigen Abend ist der Trainer des SV Waldhof Mannheim, Kenan Kolczak. Hallo Kenan.
Hi.
Wir verbringen die nächste Stunde miteinander. Ihr habt eine Masse an Fragen gestellt, deswegen mag ich auch gar nicht lang irgendwie hier erzählen, sondern wir fangen dann gleich an. Bitte seht uns nach, wenn wir nicht alles schaffen. Wir werden uns bemühen, irgendwie so viel wie möglich irgendwie durchzunehmen. Und seht uns auch nach, wenn wir nicht immer den Fragesteller dazu nennen, irgendwie bei den Fragen. Manchmal ergibt es sich auch einfach so, dass man die Frage stellt, ohne zu wissen, von wem sie denn tatsächlich kam. Gut, wie gesagt, starten wir gleich durch. Der Dash ist leider heute nicht da, der ist in Teheran am Spielerscouten. Von daher muss jetzt heute mal der Carlo die erste Frage übernehmen.
Ja, erstmal hallo Kenan, schön, dass du heute da bist und dich unseren Fragen stellst.
Fangen wir beim Spiel gestern an. Nach einem durchwachsenen Start aus der Winterpause. Gestern stand die Null auf beiden Seiten. Ordentliches Spiel unserer Mannschaft, denke ich, oder deines Teams. Wie siehst du das selber?
Ich sage mal, unsere Mannschaft. Die war, ich bin grundsätzlich mit dem Auftreten der Mannschaft gestern sehr zufrieden. Wir haben uns viel vorgenommen vorm Spiel. Wir haben gesagt intern, wir haben vielleicht nicht die Millionen wie Saarbrücken, aber wir können das mit viel Herzblut und Leidenschaft können wir das wettmachen. Und die Mannschaft hat das gestern nahezu perfekt umgesetzt und auch sehr viel investiert und auch sich diesen Punkt auch verdient, hoch verdient. Und insofern bin ich natürlich zufrieden. Womit ich natürlich nicht zufrieden bin, sind natürlich die ausgelassenen Torchancen und eben halt auch mit dem ein oder anderen Kontersituation, wo wir hätten besser zu Ende spielen können. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich mit der Art und Weise und vor allem mit dem Willen, wie die Mannschaft an den Tag gelegt hat, sehr zufrieden.
Also was besonders aufgefallen ist, ist, dass die Abwehr gestern wieder sehr stabil war, bis auf ein, zwei Chancen, die halt in so einem Spiel gegen so eine Spitzenmannschaft, sage ich mal, auch zustande kommen, war die wieder sehr gut gestanden. Was lag es, dass es in den Spielen vorher vielleicht nicht so stabil war, da haben wir doch relativ viele Gegentore bekommen?
Ja, ich denke...
Also Kaiserslautern 4, ne, und Nöttingen 3.
Gut, also wenn wir nochmal die Gegentreffer Revue passieren, dann werden wir auch natürlich drauf kommen, dass viele Gegentreffer durch individuelle Fehler passieren. Das heißt, einer macht einen Fehler, einen kapitalen Bock, wo dann auch wo auch hart bestraft wurde, wo wir dann auch gleich einen Gegentreffer bekommen haben. Und gestern haben wir eben halt nicht diese individuellen Fehler gemacht, waren hoch konzentriert, auch im Zweikampfverhalten, vor allem auch in der hinteren Reihe, sehr präsent. Und dann steht wieder die Null. Das, was eigentlich auch in der Hinrunde unsere Stärke war. Und da können wir gerne alle Tore Revue passieren. Ja? Wir werden sehen, dass wir nicht viele Chancen zulassen, dass wir eigentlich im Prinzip Gegentreffer bekommen haben durch eher individuelle Böcke, die wir geschossen haben. Ja? Und die müssen wir einfach abstellen.
Die, weil, wie du auch sagst, ganz bitter bestraft wurden. Also dass selbst, sag ich mal, Mannschaften, die normal nicht so torgefährlich sind, dann gegen uns natürlich so Fehler gleich auch massiv bestrafen. Ne?
Ja, sehen wir doch 1-0 in Baunatal zum Beispiel. Ein kapitaler Fehler, wo schnell bestraft wird. 2-0 laufen wir vor allem uns auch nicht so gut. In Lautern bis zum 1-0 hat Lautern keinen einzigen Torschuss. Wir sind vollkommen im Spiel, haben das Spiel relativ offen. Ja? Und dann machen wir auch da einen Fehler, einen individuellen Fehler, wo wir wieder 1-0-1 in Rückstand sind mit dem ersten Torschuss von Lautern. Und dann kommen wir raus, ist wieder neutral und dann machen wir wieder einen kapitalen Bock. Mit dem zweiten Schuss sind wir 0-2 hinten. Und dann das dritte Tor auch nach dem Eckball, laufen wir in Konter rein. Vierte Tor auch, klare Zuordnung im 16er, der Mann kann frei köpfen. Ja? Und dann Nöttingen, alle drei Tore, ne? Erst Tor, wieder ein ruhender Ball, langer Ball, wo wir uns im Abwehrverbund nicht gut verhalten, im individualtaktischen und im gruppentaktischen Bereich. Zweite Tor genauso, ein Einwurf und dritte Tor wieder ein Freistoß, wo der Ball wieder reinköpft wird. Für mich wäre es als Trainer viel einfacher, wenn sich die Gegentreffer durch Situationen hergeben würden, wo wir ausgespielt werden, weil dann würde ich genau wissen, okay, da müssen wir den Hebel ansetzen, da haben wir Probleme und da machen wir anscheinend die Räume noch nicht so richtig gut zu oder da haben wir uns im Verhalten, aber wenn wir Gegentreffer bekommen, die auf individuelle Fehler basiert, dann ist es halt immer schwierig und das muss man trainieren und das haben wir in den letzten 7 bis 10 Tagen nochmal intensiv trainiert, wir haben und unser Zweikampfverhalten im hinteren Drittel nochmal permanent trainiert und die Jungs können das. Zudem kommt eben halt auch, dass natürlich eben halt die Leistungsträger, vor allem in der Vorbereitung, wie zum Beispiel Robin Neupert, der hat eben halt 6 Wochen Vorbereitung, hat er 2,5 Wochen oder 2 Wochen war er krank und der braucht dann auch seine Zeit, bis er seinen Rhythmus findet und dann ist er in der Lage auch Topspiele zu absolvieren. Genauso wie die anderen Spieler auch, die auch ihre Fehlzeiten in der Vorbereitung hatten, wie jetzt Mike Schulz zum Beispiel. Ja. Und die Jungs brauchen dann eben halt auch die Einheiten, um da an ihren Höchstformen zu erreichen.
Ich habe so in der Winterpause oder beziehungsweise nach der Winterpause ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sobald wir einen Gegentreffer kassieren, zumindest kurzzeitig so ein bisschen auseinanderfallen. Das fiel mir vor allem gegen Nöttingen auf. Da haben wir eigentlich das Spiel kontrolliert, wenn auch keine klaren Torschancen herausgespielt. Und als sie dann aus dem Nichts heraus das 1-0 gemacht haben, da war bei uns dann plötzlich total der Hühnerhaufen irgendwie da. Ja. Und das fällt mir bei sehr vielen Spielen auf, dass wir zumindest 10 Minuten lang so nach so einem Gegentreffer die nötige Konzentration vermissen lassen. Woran liegt denn das und siehst du das überhaupt so? wie ich.
Ja, ich sehe das zum Teil nach dem 2-0 in Lautern. Da sehe ich schon so, dass wir uns dann auch wirklich präsent haben wie ein Hühnerhaufen. Ne? Da haben wir wirklich die taktische Disziplin und die Ordnung total vermissen lassen. Ansonsten in Nöttingen, Paradebeispiel, da haben wir 75 Minuten eines unserer besten Auswärtsspiele gemacht gegen eine Mannschaft, die einen brutalen Lauf hatte bis zu unserem Spiel und alles im Prinzip gewonnen hat. Und wir sind dann machen gegen eine Fünferkette bei jedem auf dem Platz. Ein richtig gutes Spiel, haben brutale Kontrolle über das Spiel, unser Plan geht vollkommen auf. Haben wir auch ein, zwei Mal probiert, auch in die Nahtstelle der Fünferkette zu kommen, ist auch uns fast gelungen. Ja, und dann aus dem Nichts bist du auf einmal 0-3 hinten. Ne? Und dann natürlich sind eben halt diese Fehler auch sehr, sehr, sehr bitter, die wir da auch gemacht haben. Aber sehen wir auch mal andersrum, die Mannschaft kommt dann wieder zurück und die probiert und macht. Und das ist das Entscheidende für mich, dass jemand an sich glaubt und weiterarbeitet. Bei allem dürfen wir nicht vergessen, es handelt sich hier um eine richtig, richtig junge Mannschaft, um richtig junge Spieler, die auch ihre Schwankungen mitbringen. Das ist eben halt auch, gehört auch dazu. Ist für mich auch eine Erfahrung, weil ich trainiere im Prinzip das erste Mal als Trainer so eine junge Mannschaft und ist auch für mich als Trainer Neuland. Und aber damit müssen wir halt klarkommen.
Wie erklärst du diesen Bruch nach der Winterpause eigentlich? Weil im Prinzip die Vorrunde, denke ich mal, war relativ zufriedenstellend eigentlich für die Erwartungshaltung vorher. Aber dann war ja wirklich dann einfach so ein Bruch da, dass man ganz schlecht aus der Winterpause rausgekommen ist. Woran lag das deiner Meinung nach?
Also ich finde, dass wir das nicht verallgemeinern sollen, weil ich denke, dass wir im Prinzip zwei Spiele hatten, wo natürlich nicht zufriedenstellend war. Das erste Spiel in Baunatal, brauchen wir gar nicht reden, ja. Das war ein Spiel, wo wir verloren haben gegen Tabellenletzten 2-0. Aber die Ergebnisse zeigen auch jetzt in den vergangenen Spielen, auch dort muss man erstmal die Spiele gewinnen. Auch gegen die muss man erstmal auch gewinnen. Das ist nicht so einfach, dass wir sagen können, okay, wir fahren jetzt nach Baunatal, Tabellenletzter, und die schlagen wir einfach mal im Vorbeigehen. Ja? Vom Baunatal zum Beispiel haben wir ganz klar Trainingswoche gehabt, wo wir uns auf den Gegner konzentriert und vorbereitet haben. Und dann im Abschlusstraining fällt zum Beispiel Lutz Radojewski aus, was zum Beispiel für die Planung vom Baunatal-Spiel ein ganz wichtiger Faktor war. Und somit müssten wir zum Beispiel gegen Baunatal anfangen im zentralen Bereich mit Freddy Prill und Basti Lindner. Und da hat uns dann schon ein bisschen so das spielerische Element gefehlt, wobei man natürlich das Spiel gegen Baunatal auch nochmal klar analysieren muss. Ja, das Spiel gegen Baunatal, ich glaube, ich habe heute noch Nackenschmerzen von den vielen langen Bällen, die da einfach durch die Gegend geflogen sind, weil wir leben halt einfach mal von unserem Pressing, von unserem schnellen Balleroberung, von Gegenpressing. Wenn der Gegner anfängt, den Ball sofort mit dem ersten Kontakt lang zu spielen, dann kommen wir gar nicht so zu unserer Stärke und können gar nicht in Balleroberung kommen, weil dann müssen wir ja eine defensive zweite Bälle nachgehen. Ne?
Da hast du aber doch einen Plan B hoffentlich irgendwie für solche Mannschaften.
Ja, haben wir, aber man darf auch nicht vergessen, da könnt ihr auch alle Spieler euch auch nochmal angucken, vor allem das Baunatal hat man auch gesehen, dass meine Mannschaft brutale Probleme hatte auch auf dem Platz. Ja, wir haben 6 Wochen auf dem Kunstrasen trainiert, haben einmal auf dem Rasen trainiert, vom Baunatal-Spiel, und dann fahren wir dahin, gehen auf den Rasen, sieht er eigentlich relativ gut aus, und nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach dem Warmmachen, war mir klar, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird und er auf die zweite Bälle dann gehen wird. Und damit hatten wir Probleme, und wenn man dann auch das Spiel und die Bewegungsabläufe der beiden Mannschaften sich nochmal genau anschaut, dann sieht man, dass wir wirklich Probleme hatten, auch mit dem Halt und auch mit der Bewegung, auch mit dem Spiel an sich. Wir hatten brutale Probleme. Natürlich kann man sagen, ja, die Baunataler spielen auch da drauf, das ist typische Aussage, ne? Aber gut, die haben wir da vor einer Woche trainiert auf dem Platz. Und es kommt denen eher entgegen, so ein Spiel durchzuziehen mit langen Bällen auf zweite Bälle, wie jetzt uns, wo wir versuchen wollen, doch zu spielen.
Also gerade zum Rasenthema, das hatten wir auch mit Klaus Hafner schon, hier auch die Frage von Blau-Schwarz zum Beispiel. Eben auch die Erklärung, ob man deswegen so bescheiden aus der Winterpause kommt, weil man eben die Umstellung von Kunstrasen, auf dem man die ganze Zeit trainiert, auf diesen Naturrasen eben hat. Also gibt es, und er fragt halt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, irgendwo einen Rasenplatz klarzumachen. Das wird ja in der Sommerpause wieder ähnlich sein, dass der Platz für ein paar Wochen gesperrt sein wird.
Ich denke, für den Sommer hat unser Sportvorstand Klaus Hafner mit der Stadt jetzt alles in die Wege geleitet, und insofern für die Sommervorbereitung ist soweit alles geklärt. Die andere Sache kann ich leider nicht beantworten, da ist eben halt auch unser Vorstand. Auch,
aber ist das eine Erklärung, dass das wirklich so...
Ja, das ist jeder, der Fußball spielt, der weiß, dass die Belastung auch eine ganz andere Belastung ist wie auf dem tiefen Rasen, wie jetzt auf dem Kunstrasen. Das ist eine komplett andere Belastung und die nicht gespielt haben, die können es natürlich vielleicht nicht nachvollziehen, ja, weil die einfach dann das so pauschal sehen. Aber natürlich war es mit ein Grund, warum wir dann nicht so an die Leistung angeknüpft haben, die wir eigentlich noch in der Vorbereitung hatten.
Also wenn ich richtig rausgehört habe, mehrere Faktoren eine Rolle, dass es aus der Wiener Pause raus ist und es gut lief.
Absolut. Ja. Es ist nicht nur der Platz. Ja? Es kommen auch natürlich Formschwankungen dazu, es kommen Verletzungen dazu, es kommen gesperrte Spieler dazu. Das sind alles Punkte, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, das wird ja immer wieder schnell vergessen. Wir sind vor der Runde mit bescheidenen Mitteln gestartet. Wir wussten genau, dass es ein schwieriges Jahr wird und wir sind jetzt auch nicht in der Lage, innerhalb der Mannschaft den einen oder anderen Spieler zu verkraften. Ja? Und es ist einfach halt momentan der Fall, dass wir auch durchgehend auch gezwungen waren, immer wieder personelle Änderungen vorzunehmen. Und deswegen hatten wir natürlich auch andere Schwierigkeiten, mit denen wir auch zu kämpfen hatten.
Mhm. Gerade mal im Kontext mit der Winterpause vielleicht, sind ja ein paar Spieler gekommen in der Winterpause. Wie beurteilst du bisher das Ankommen, sage ich mal, in der Mannschaft der neuen Spieler, die jetzt in der Winterpause verpflichtet wurden?
Ich glaube, das kann man so ein bisschen auch ablesen an den Einsatzzeiten der einzelnen Leute. Irgendjemand fragt hier auch, ich finde die Frage jetzt gerade nicht, dass scheinbar Alban Ramay der Einzige ist, der wirklich angekommen ist in der Mannschaft, weil der eben regelmäßig spielt, im Gegensatz zu anderen, die eher kürzere Einsatzzeiten haben, jetzt nämlich Jubel Zumu, Patrick Haag hat überhaupt noch nicht gespielt, Saif Alami hat jetzt auch nicht regelmäßig gespielt und so weiter. Wie beurteilst du denn die einzelnen Neuzugänge?
Gut, gehen wir mal die einzelnen durch. Julian Ratay hat ja vor unserer Zeit natürlich ein halbes Jahr nicht gespielt. Ist ja auch klar, dass der Junge nicht aus dem Rhythmus rauskommt. Der braucht auch erstmal seine Vorbereitungsphase, der braucht auch mal erst seine Spiele. Dann sind natürlich die ersten zwei Spiele für ihn sehr unglücklich gelaufen, wo er zwei dicke Patzer drin hatte. Und dann haben wir ihn ja auch das nächste Spiel in Zweibrücken rausgenommen aus der Mannschaft. Und daraufhin hat er sich an einem Training auch nochmal verletzt. Er hat einen Faserriss. Ich denke, dass er in den nächsten 7 bis 10 Tagen wieder einsteigt ins Training. Nichtsdestotrotz sollten wir uns eben halt auch nicht durch diese zwei Patzer vom Julian Ratay blenden lassen. Julian ist ein richtig guter Typ, ein richtig guter Spieler auch, der auch für uns noch sehr wertvoll sein wird. Ich glaube an ihn und bin auch absolut von seinen Qualitäten auch überzeugt. Und ich bin mir auch sicher, dass er noch für uns auch sehr, sehr gute Spiele bestreiten wird. Ist natürlich dumm gelaufen für uns mit seinen zwei Fehlern, aber ist halt mal so im Fußball. Ne? Jubel Zumu kam ja schon während der Hinrunde zu uns. Er hat jetzt erstmal Vorbereitung gemacht. Auch da darf man nicht vergessen, dass er vor uns um ein Jahr fast ohne Spielpraxis, ohne Rhythmus frei war. Auch er hat eigentlich in der Vorbereitung ganz gut mitgezogen und hat auch gespielt. Jubel Zumu muss auch arbeiten an sich. Die Sache ist eben halt, das ist auf dem Platz, da ist der entscheidende Platz, wo man auch was zeigen muss. Und der Jubel muss auch im Training und auch in den Spielen auch seine Chance suchen und auch die nutzen. Patrick Haag kam natürlich im körperlich sehr, sehr schlechten Zustand zu uns. Ich denke, jetzt sieht er aus wie ein Fußballer. Und wird auch in naher Zukunft Chance bekommen, auch ein richtig guter Typ, wo auch in der Zukunft, vor allem auch nächstes Jahr, auch für uns sehr, sehr wertvoll sein wird, davon bin ich absolut überzeugt. Er ist ein Typ, der in der Mannschaft fehlt. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt schnellstens körperlich an ein Niveau bringen, wo wir auch denken, okay, jetzt können wir ihn mal bringen, aber ich denke, dass nicht mehr allzu lange dauert und dass wir ihn schon jetzt nah dran haben und er auch für uns in Zukunft sehr, sehr wertvoll sein wird.
Heißt das aber übergewichtig oder wie soll man das verstehen?
Ja, übergewichtig und auch kein Rhythmus, ist ja klar. Also, der kommt von 0 auf 100. Ja. Das ist nicht einfach für einen Spieler, muss man auch die Spieler verstehen. Und wir haben nicht die finanziellen Mittel, um sagen zu können, okay, jetzt holen wir uns gestandene Spieler in der Winterpause und zahlen X, Y, Z oder so. Haben wir nicht. Und wir haben das auch gemacht, aber auch den Patrick geholt. Okay, Patrick, ich hole dich. Ich krieg dich schon fit, aber dann musst du auch für nächstes Jahr verlängern, weil ich mache nette Aufbauarbeit für andere Vereine und du gehst dann im Sommer weg.
Dir war aber klar von Anfang an, dass da eine längere Aufbauarbeit nötig ist.
Absolut. Das habe ich auch mit ihm so besprochen, das weiß er auch. Und er weiß auch, dass ich ihn sehr schätze und auch von ihm absolut überzeugt bin. Das weiß er auch selber. Wen haben wir noch? Alami?
Alami.
Alami hatte natürlich in Baunatal sein erstes Spiel gehabt, war natürlich überhaupt nicht sein Spiel, weil eben halt, wie schon angesprochen, durch die ganzen langen Bälle, er ist ein Kombinationsspieler, er ist ein starker Spieler am Ball, er ist sehr ballsicher und war jetzt letztes Spiel gestern zum Beispiel, konnten wir ihn gar nicht mitnehmen, weil er eine Schulterprellung hatte, war verletzt und ich denke, dass er auch, muss man abwarten, wie er sich in der Rückrunde noch weiterentwickelt, aber insofern bin ich auch von ihm eigentlich überzeugt, dass er noch für uns sehr wertvoll sein kann, hat man ja mit dem dritten Tor in Nöttingen gesehen.
Planst du mit ihm eher so ein bisschen als Joker, zumindest in den zwei vorherigen Spielen vorgestern, irgendwie ist er ja immer so 20
das entscheidet, Minuten. Das entscheidet der Spieler selber, wie ich mit ihm plane.
Okay.
Also ich kann nur reagieren. Die Spieler müssen agieren und ich kann nur reagieren. Und der Skep Miftari haben wir auch, soll man auch nicht vergessen, der Skep Miftari hat... Der Junge hat schon seit dem 5. Januar mit Kicker Stuttgart trainiert, war dann irgendwo vor uns nochmal zweimal irgendwo im Probetraining in Österreich und bei ihm war lange Zeit Fragezeichen, dann war er bei uns im Training und ob es klappt, ob es nicht klappt, auch von der mentalen Seite und es war dann mir auch klar, dass der Junge irgendwann in ein Loch reinkommt, ne? Und er hat natürlich auch mit Baumgartner und Lautern zwei schlechte Spiele gehabt zum Start, die natürlich für einen neuen Spieler auch nicht gerade förderlich waren. Aber ich denke, jetzt war er auch, für gestern war er auch verletzt und ich denke, der wird auch noch wieder aus dem Loch rauskommen und auch für uns entscheidende Tore schießen.
Der Alban Ramay, glaube ich, noch.
Ne? Genau, Alban Ramay.
Alban Ramay ist halt der erfahrenste von allen, war auch natürlich große Fragezeichen. Wie weit ist er körperlich, weil er hat auch lange Zeit nicht gespielt, war auch angeschlagen. Aber er macht halt eben durch seine Erfahrung, durch seine Präsenz und wie er auch die junge Mannschaft auch führen kann, weil er ist ein Typ, er bringt Führungsqualitäten mit. Ich bin froh, dass ich so einen Spieler in meiner Mannschaft habe und ich bin auch überzeugt von ihm, dass er uns, hat man ja auch gestern gesehen oder die Spiele zuvor, dass er uns auch wirklich weiterbringt und auch der Mannschaft, sowohl im Spiel, was die meisten Leute gar nicht sehen, eben mit der Kommunikation, auch eben den einen oder anderen Jungen auch wirklich Hilfe gibt.
Also so ein Typ Führungsspieler, den wir eigentlich auch brauchen.
Absolut, ja.
Ist das tatsächlich auch Teil unseres Problems, dass wir sehr viele junge Spieler haben, aber sehr wenige von eben diesen Führungsspielern? Es gab Gerüchte und Klaus Hafner, unser Sportvorstand, hat die, als er bei uns zuletzt zu Gast war, auch bestätigt, dass du zumindest Interesse hattest, irgendwie Patrick Hugle wiederzuholen. Jetzt zur Winterpause, der hat er jetzt in Essen verlängert. Ich denke mal, den Patrick hättest du vermutlich, wenn du ihn, du hast jetzt noch gar nichts gesagt, du schaust auf den Boden, wenn du ihn du sagst erstmal, ob du ihn hättest holen wollen und wenn ja, warum? Ich nehme nämlich an, wenn du ihn hättest holen wollen, dann genau, weil er so eine Art Führungsspieler darstellt.
Ja, ich wollte Patrick Hugle holen, das stimmt, weil ich bin eben halt vom Typ Patrick Hugle absolut überzeugt. Und sportlich auch überzeugt. Und ich denke, der Typ hat auch uns gefehlt. Und der hätte uns mit Sicherheit auch weitergebracht. Aber war nicht realisierbar, leider. Und insofern habe ich natürlich schade empfunden, den nicht holen zu können. Aber wie gesagt, es war halt so und habe keine weiteren Gedanken drüber.
Und fehlt uns aber noch irgend so jemand, der auch
ja, mal ist, ich denke schon, dass unser Problem auch ist, dass wir noch zu brav sind, dass wir eine typische Jugendmannschaft sind. Wir dürfen zum Beispiel gestern, wir haben einen Altersdurchschnitt von 22,2 gehabt. Ende vom Spiel waren es 21,3. Das muss man sich vorstellen, ja. Gegen eine Mannschaft, die in ganz anderen Dimensionen sich bewegt. Ich denke, das ist auch schon unser Problem, aber das gehört auch eben halt zur Entwicklung dazu. Wir können nicht immer sagen, so jetzt müssen wir mal eine junge Mannschaft aufbauen und auf diese Mannschaft aufbauen und dann sukzessive uns verstärken und dann eine Kontinuität reinkriegen. Dazu gehören eben halt viele Wege auch. Entwicklung geht nicht nur stetig hoch, da ist auch manchmal Phasen drin, wo es mal nicht so läuft als Mannschaft, als Spieler. Aber das ist eben halt der Prozess von dieser Entwicklung und die Spieler machen, glaube ich, auch jetzt jeder individuell auf seine eigene Art das durch und ist auch ganz gut so. Die Spieler wachsen auch daran und es ist auch für die immer gut für deren Entwicklung, dass sie eben halt auch solche Phasen wie jetzt durchgemacht haben oder durchmachen.
Wenn du brav sagst, mir ist gestern aufgefallen, das fand ich sehr erfreulich, dass die Mannschaft, gerade um das 0-0 am Schluss nochmal zu halten, nachdem die Saarbrücker doch nochmal gedrückt hatten, durchaus geschafft haben, immer das Spiel mal das Tempo rauszunehmen und immer vielleicht auch mal kurz liegen bleibt, wie das Gegner bei uns halt auch mal machen, die dann sterbenden Schwan machen, ganz so schlimm, was sind unsere Jungs ja nicht, aber zumindest mal auch so da dazugelernt haben, nicht immer nur auf dann, jetzt wollen wir unbedingt noch ein Tor schießen, sondern auch auf bedächtig spielen.
Ja, Dennis hat zum Beispiel sich kurz vor Schluss dann nochmal auf den Ball gelegt irgendwie ja. und so.
Das ist natürlich Entwicklung, dass wir da halt noch ein bisschen abgezockter werden, nicht so wirklich wie eine Jugendmannschaft. Ja. Das ist eben halt, wir müssen einfach da die Sachen einfach abstellen, wir müssen in diesen Punkten einfach noch reifer werden, aber das sprechen wir auch an und das thematisieren wir auch. Und ich habe auch keine Lust mehr immer von Trainern zu hören, das ist eine junge Mannschaft, eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielen super Pressing, Gegenpressing läuft super, aber diese Mannschaft ist zu brav. Da haben wir keine Lust darauf. Und ich denke, die Jungs haben auch nicht so drauf, Lust darauf. Weil wer will denn da als Kind bezeichnet werden? Ne? So werden die manchmal meine Jungs bezeichnen als Kind, Bubis und so. Und ich denke, das gefällt den Jungs auch nicht. Und ich denke
früher
auch,
war das eine Auszeichnung, die Waldhof-Bub zu sein.
Aber ich meine Bubis, ja, okay. Ist ein Unterschied, ne? Waldhof-Buben und Bubis.
Genau. Ich hätte hier eine Frage vom Arnold, die liest man immer wieder mal in verschiedenen Formen. Ich lese gerade mal vor, mich irritiert immer die Aussage, Spieler XY hat so gut trainiert, deshalb spielt er am Samstag. Muss das Ziel nicht sein, eine Stammelf zu haben, sodass das Training nicht entscheidend für die Aufstellung ist? Also ich höre es immer wieder, dass die Leute eben sagen, wir brauchen doch mal eine Stammformation. Und du sagst ja, ich entscheide eher nach Trainingseindrücken unter der Woche.
Ja gut, dann kann man sagen, jetzt haben die Jungs gestern 11 sehr gut gespielt, jetzt brauchen die bis Samstag nicht zu trainieren, die kommen dann direkt zum Treffpunkt nach Lautern, weil die sowieso spielen und die anderen, die im Kader, die können machen und tun, was sie wollen, die spielen sowieso nicht. Das ist nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ist, dass sich jeder Spieler täglich in den Einheiten, in der Arbeit sich empfehlen müssen. Weil ich denke nur an Leistungsgedanken und ich fordere das auch, dass die Spieler sich permanent entwickeln wollen, dass sie nicht ins Training kommen, weil sie zum Training kommen müssen, dass sie wirklich ins Training kommen, weil sie jede Sekunde auch genießen wollen, um in eigene Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen. Und da gehört eben halt dieses Leistungsprinzip dazu. Und die Spieler müssen, auch wenn sie gut gespielt haben, wenn ein Spieler Samstag gut gespielt hat, dann muss er am Montag im Training das wieder bestätigen.
Also es könnte theoretisch sein, wenn jetzt jemand gestern ein Top-Spiel gemacht hat, sich im Training aber hängen lässt, dass er Samstag trotzdem nicht in der Mannschaft steht.
Wenn er Glück hat. Wenn er sich richtig hängen lässt und gar nichts macht, kann sein, dass er gerade im Kader drin ist.
Okay. Die Frage kam auch, ich weiß jetzt nicht von wem, die Rotation bei dir ist tatsächlich schon auffällig. Gut, gerade in der Abwehr hatten wir sehr viele Wechsel, was natürlich auch gelbe Karten bedingt und verletzungsbedingt war. Dennoch rotierst du ziemlich viel. Jetzt nehme ich Yannick Tewelde als Beispiel, der gegen Koblenz in der ersten Elf stand und gestern gar nicht im Kader war. Genauso passiert es manchmal, dass Spieler von der Tribüne, Alami, glaube ich, war es, vor Nöttingen, in die erste, ne, er hat nicht von Anfang an gespielt, aber
ich verstehe, was du meinst, Ja, das ist, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, Leistungsgedanke steht bei mir über allem, ich bin nicht hier, um jeden Spieler zufrieden darzustellen und jedem Spieler den Wunsch zu erfüllen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, vor allem die hinteren vier, plus die defensive Mittelfeldspieler zu rotieren. Ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse das, im Gegenteil. Aber ich war gezwungen dazu, eben halt durch Verletzungen und eben halt auch durch Gesperrte, war ich eben halt auch gezwungen, Änderungen vorzunehmen. Aber ansonsten mag ich das nicht. Okay, die vorderen Leute, mit denen kann man ab und zu mal rotieren, um da nochmal frische Kräfte reinzubringen. Aber grundsätzlich bin ich kein Trainer oder kein Freund davon, die hintere Reihe plus die defensiven Reihen auch zu rotieren. Also das mag ich überhaupt nicht. Das wenn, dann mache ich es nur, weil ich es machen muss und nicht, weil ich es möchte.
Okay, wir hatten sehr viele Faktoren angesprochen, die vielleicht dazu geführt haben, dass wir nicht so gut aus der Winterpause rausgekommen sind. Jetzt muss ich die Frage nach dem Torhüter stellen. Der Piotr fragt, kannst du die Gründe für den Torwechsel einmal näher erläutern? Hast du, präzisiere ich, irgendwie in Markus Kraus eine Schwachstelle ausgemacht und deswegen reagiert?
Ja, also ich bin jetzt keiner, der jetzt hier öffentlich über die Spieler jetzt in Einzelkritik reingerät. Das mache ich generell nicht. Ich habe mit Markus gesprochen, ich habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt und auch gesagt, warum ich das machen möchte, warum ich das will und gut ist. Und was ich mit ihm besprochen habe, sollte auch zwischen ihm und mir bleiben. Und ich bin kein Trainer, der jetzt öffentlich über seine Spieler und schon gar nicht über Sachen, die mir nicht gefallen, dann auch spricht.
Okay, da gab es aber wilde Gerüchte, warum das eventuell auch passiert sein könnte. Irgendwie Auflaufprämien und Ähnliches, was eventuell mehr kosten würde. Kannst du dazu was sagen?
Wir sind momentan nicht in der Lage, um uns darüber Gedanken zu machen, ob eine Auflaufprämie hat oder nicht. Wir müssen gucken, dass wir die besten 11 aufstellen und daran orientiere ich mich auch. Da ist nichts dran.
Ja, also Thema Vertragsverlängerung oder nicht, hat auch nichts mit zu tun dann.
Ja, wie ich habe vom Start der Rückrunde habe ich mit seinem Berater eigentlich gesprochen. Habe auch gesagt, dass wir eigentlich grundsätzlich mit Markus zufrieden sind. Und war eigentlich schon auch ein ganz gutes Gespräch, weil es auch eben auch derselbe Berater ist von Marcel Söckler, über den wir auch gesprochen haben. Und ja, so ist halt.
Gibt es da eigentlich was zu vermelden zum Marcel Söckler? Wird er bei uns bleiben?
Ja, da haben wir mit seinem Berater gesprochen. Ich habe das ja auch in der Vergangenheit so gemacht, dass ich Spieler nie fallen lassen habe. Das werde ich auch in Sachen Marcel Söckler nicht machen. Ich werde ihn auch nicht fallen lassen. Ich bin, wie sehr er uns fehlt und was wir an ihm haben, denken wir, wissen wir jetzt zu schätzen. Ich als Trainer auch. Der fehlt uns schon an Ecken und Kanten, ja. Vor allem mit seinem Pressingverhalten, mit seinen Abschlüssen, mit seinem unbedingten Einleiten auch des Gegenpressings, ja. Und der fehlt uns wirklich an Ecken und Kanten. Und ich möchte diesen Jungen auch nicht fallen lassen, weil ich mag ihn auch als Typ. Und ich denke, dass wir da auch mit seinen Beratern gemeinsam einen Nenner finden werden, um den Vertrag auch vorzeitig zu verlängern.
Okay, ich muss nochmal auf den Prolli zurückkommen. Wie planst du denn mit dem? Auch die Frage kam, ich weiß jetzt leider nicht von wem. Würdest du tatsächlich mit ihm auch in die neue Runde gehen als ersten Torhüter? Oder bekommt er wieder irgendjemand vor die Nase gesetzt irgendwie dann? Und würde der Dennis dann überhaupt bleiben, irgendwie, wenn er wieder Nummer 2 wird?
Das müssen wir einfach schauen, wie sich die Zeit entwickelt.
Viel Geduld hat er ja mitgebracht gehabt bislang.
Ja, es kann sein, aber... Wie gesagt, ich möchte nicht über einzelne Spieler jetzt hier reden. Es hat alles seine Gründe, was wir machen.
Das hoffe ich doch mal.
Ich dachte, ich wollte jetzt gerade mal an die Offensive anknüpfen. Also mal die anderen Mannschaftsteile haben wir jetzt ziemlich durch. Mit der Offensivleistung, denke ich mal, bist du jetzt von gestern wahrscheinlich auch unzufrieden oder bisher jetzt in der Rückrunde, sage ich mal, nach der Winterpause. Wo meinst du, liegt es dran oder wo kann man noch Schrauben drehen? Weil gestern hast du ja sogar gesagt, ein paar Konter sind ganz konsequent ausgespielt worden, zum Beispiel. Eine Chancenverwertung im Allgemeinen.
Weißt du, ich kann nicht einen Ball 5 Meter vor das Tor stellen und sagen, so, jetzt schieß mal auf die Hütte, ne? 5 Meter vor dem Tor. Das sind viele Faktoren, Nerven, Druck, Konzentration. Ja, das sind alles Sachen, die da auch entscheidende Rolle spielen. Und als Fußballer, als Stürmer oder als offensiver Spieler sowieso, muss man eben halt auch da sein, wenn es drauf ankommt. Und wir, allein jetzt zum Beispiel das Spiel gegen TuS Koblenz, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ja, wie viele Chancen wir da auch liegen lassen haben, ja. Das ist, also da fehlen mir wirklich die Worte, ne? Und das kann man auch sehr schwer trainieren, weil wir machen sehr viel mit Automatismen, wir machen sehr viel mit Spielzügen, Abschlüsse und auch kleine Spielformen. Und im Training sieht es eigentlich relativ gut aus mittlerweile, ja. Aber wenn es halt im Spiel nicht umgesetzt wird, dann ich sag mit Sicherheit nicht zum Juwel, jetzt geh mal aufs Torwart, lauf mal auf ihn zu und hau das Ding aus 18 Meter Richtung Anzeigetafel. Ne? Das sage ich mit Sicherheit nicht. Oder mache in der letzten Minute nochmal einen Seitfallzieher oder so Beispiel. Ne? Der Spieler macht es auch bestimmt nicht bewusst. Der Spieler schießt auch nicht bewusst oder der verschießt auch nicht bewusst solche Sachen. Ne? Deswegen,
ich halt einfach der so. Juwel wurde gestern sogar vom Herrn Dahlmeier. Dahlmann, Entschuldigung. Ach Gott, Dahlmeier, Dahlmann.
Keine Werbung.
Entschuldigung, ich kann ihn nicht merken. Sogar noch in Schutz genommen, der sagt, der Ball ist wohl versprungen in dem Fall, wo er da wirklich Richtung Anzeigetafel schießt.
Wenn das so ist, ich habe es noch nicht angeschaut, wo das passiert. Der macht es halt extra, ja. Der will ja auch lieber am liebsten ein Tor treffen, wenn es wackelt und jubelt. Ne? Das will der Junge ja auch, ja? Der schießt halt extra was Tor.
Aber Entschuldigung, jetzt verrate ich glaube ich nicht so viel, aber du hast uns so eine kleine Kostprobe von Spielanalyse im Vorgespräch schon gegeben. Die habt ihr jetzt da draußen als Zuhörer leider nicht mitbekommen. Du hast uns aber eben auch gezeigt, irgendwie wie ihr euch vorbereitet, nämlich auch intensiv mit Statistiken und Ähnlichem. Kannst du uns dazu irgendwas sagen? Wie viel Videoanalyse macht ihr? Wie sehr baut ihr auf Statistiken?
Grundsätzlich hätte man natürlich gerne auch einen Videoanalytiker in meinem Trainerteam. Das haben wir leider nicht, weil uns eben halt die finanziellen Mittel fehlen. Ja. Wir haben natürlich ein Programm, wo wir von jedem einzelnen Spiel Statistiken bekommen. Da sehen wir auch das Zweikampfverhalten prozentual, da sehen wir auch die Laufwege, da sehen wir auch die Passwege, wo die Pässe auch gespielt werden. Da sehen wir auch die Aktionen im Spiel gegen den Ball, mit Ball. Und dementsprechend geben wir das auch oder versuchen wir das auch mit einzelnen Spielern in Einzelgesprächen auch durchzugehen und es auch denen darzulegen und zu sagen, okay, da hapert es noch ein bisschen und da müssen wir nachlegen. Und da erkennen wir auch im Spiel, das eigene Spiel zum Beispiel, wenn wir sehen, okay, der passt nur in die Zone rein, dann müssen wir auch andere Optionen ihm noch geben. Also wir versuchen halt mit unseren Mitteln professionell zu arbeiten.
Genau, jetzt wollte ich nochmal auf den Druck zurückkommen, den du gerade gesagt hast. Der Daniel fragt dazu schon, ich fasse die beiden Fragen mal zusammen. Also zum einen, wie gehen die Spieler und du mit den extremen Stimmungsschwankungen bei den Fans um? Und ob das nicht gerade dieser Druck ist, der nach einem schlechten Spiel es vielleicht auch für euch auch schwer macht, im nächsten Spiel eine positive Reaktion drauf zu bringen? Also inwiefern euch dieser Druck vielleicht auch hindert, dann befreiter aufzuspielen?
Ja, ich bringe mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir zwei Spiele am Stück gewinnen, dann bricht ja schon eine halbe Euphorie aus und wir steigen auf. Wenn wir dann tatsächlich mal zwei, drei Niederlagen am Stück haben, dann bricht tiefste Trauer aus und alles ist schlecht und man hat sowieso alles verkehrt gemacht in dieser Saison. Ich glaube, darauf spielt der Daniel jetzt so ein bisschen an.
Also was meine Personalie betrifft, ich war noch nie everybody's darling, das ist mal grundsätzlich so. Und werde ich auch nie sein, weil ich habe meine eigene Meinung, meine eigene Sichtweise, ich lasse mich alles verbiegen. Und ist doch natürlich auch für Leute, die mich nicht so gern haben oder die mich nicht so gern sehen auf dem Waldhof, natürlich dann auch Momente da, wo sie auch kritisieren können, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und aber das macht mir mehr oder weniger nichts aus, weil ich weiß um diese Problematik, ich weiß um diese Leute, die mir auch irgendwo leid tun, ja, aber für mich ist entscheidend halt die Mannschaft und wie die Mannschaft auch damit umgeht. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, es handelt sich dabei um junge Spieler, die natürlich auch in diesen sozialen Netzwerken und auch in diesen diversen Foren auch lesen. Ja, und in diesen diversen Foren und in diesen sozialen Netzwerken sind auch Leute drin, die warten auch natürlich, dass es nicht so gut läuft und dann können sie einfach losschießen. Ja, dann sind es manchmal halt vielleicht Berater von irgendwelchen Spielern, dann sind mal vielleicht Eltern von irgendwelchen Spielern, vielleicht Spieler, die wir weggeschickt haben, vielleicht irgendwie Bekannte von anderen Leuten, vielleicht irgendwelche Funktionäre, die jetzt nichts mehr zu sagen haben, aber vorher beim Verein waren, irgendwelche Mitarbeiter vom Stab, die nicht mehr dabei sind oder vom Verein, die jetzt nicht mehr dabei sind. Ja, sind ja viele Faktoren, die dann einfach so sich in das PC stellen und einfach gewisse Sachen eintippen und dann geht die Sache los. Ja, das ist viel zu einfach, aber das ist einfach heutzutage so und damit muss man klarkommen. Und ich hoffe, dass die junge Mannschaft von mir und dass die Spieler von mir auch damit klarkommen. Das ist mein größtes Problem, weil ich kann nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen. Ich kann nur mit denen Gespräche führen, kann nur mit denen auch uns versuchen, bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten und auch den Druck von der Mannschaft rauszunehmen. Aber deswegen sind ja auch Vereine wie Mainz 05, wie SC Freiburg oder wie FC Augsburg in der Bundesliga. Weil diese Vereine, die lassen sich auch von Phasen, wo es mal nicht so läuft, nicht aus der Ruhe bringen. Die haben einen Plan und die richten sich danach. Und irgendwann haben sie angefangen damit und jetzt spielen sie deswegen auch in der Bundesliga. Sportclub Freiburg kann absteigen aus der zweiten Liga, da bricht trotzdem nichts. Und dann gehen sie weiter. Ja, ich kann euch mal eine Anekdote erzählen vom Xaver Zembrot, der jetzt mittlerweile Co-Trainer in Hannover ist, vom Taifun. Und ich kenne den ja gut und da haben wir uns mal ausgetauscht, weil er hatte auch mal eine Phase, wo es in Freiburg nicht so gut gelaufen ist, wo die, glaube ich, 6-7 Niederlagen hatten, ja. Und dann ist er zum Christian Streich und hat gesagt, Christian, wenn du willst, dreh dich zurück. Und hat der Christian Streich zu ihm gesagt, Xaver, halt mal deine Klappe, bist du verrückt. Geh lieber in deine Jugend, in deine Fußballschule, in deinen Jugendbereich und mach deine Arbeit weiter. Ich glaube, bei dir tickt es nicht mehr richtig. Aber das sind wichtige Punkte. Da sieht man genau, dass da ein Verein ist. Die haben ein Konzept, die haben eine Philosophie, einen Plan und dann gehen sie danach. Ja, und ich denke, da sind wir noch nicht so weit. Da wird dann wieder alles in Frage gestellt und dann müssen wir wieder das machen und dann müssen wir wieder dies machen. Ja. Ich habe nochmal gesagt, Entwicklung gehört auch manchmal Phasen dazu, wo es nicht so läuft. Ja. Und da muss man eben als Verein, Fans, Zuschauer, Presse, Verein, intern, Präsidium, Mannschaft, alle wie es ist, Trainerteam, alles wie es ist, muss man zusammenhalten und die Phase überstehen. Ja? Letztes Jahr hat Offenbach auch gegen Baunatal zweimal verloren. Und jetzt stehen sie auf dem ersten Platz. Also es hat alles seine Gründe und man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass auch der eingeschlagene Weg für den SV Waldhof Mannheim der absolut richtige Weg ist.
Aber ich glaube, da hast du auch den Rückhalt vom Präsidium, wenn ich das richtig einschätze.
Ja, also das Präsidium lasse ich eigentlich kommen. Da haben wir auch Klaus Hafner, Klaus Gestwiller, auch Steffen Künstler da im regen Austausch. Und ich habe da auch die volle Unterstützung und haben auch einen Plan. Und ich bin denen auch dankbar, weil sie halten mir immer den Rücken frei und unterstützen auch in Phasen, wo es nicht so läuft. Und diese Leute, glaubt mir, die machen alles für den SV Waldhof Mannheim, diese Vorstand. Sie investieren sehr viel, auch sehr viel Zeit. Das sind alles drei ehrenamtliche Leute. Und für den Waldhof, finde ich, sind diese drei Leute momentan ein Glücksfall.
Zertifikat fragt passend zu dem, was du vorher gesagt hast. Irgendwie gibt es derzeit Personen im Verein, die nicht mit an einem Strang ziehen. Ich glaube, das kam ziemlich gut raus, dass du die Frage mit Ja beantworten würdest. Aber es sollte man abstellen.
Ja, das ist richtig zusammengefasst. Natürlich sind eben halt... wie soll ich das antworten jetzt? Ich antworte es nicht.
Okay. Ja. Ich glaube, du hast vorhin schon genug dazu gesagt. Irgendwie. Okay.
Also und wir haben nur eine Chance, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da müssen sich auch alle... Waldhöfer ist man nicht nur, indem man verbal sagt, ich bin ein Waldhöfer, ich mache für den Verein alles und ich bin ein Waldhöfer und das und jenes. Man muss auch ein Waldhöfer sein, in dem auch, wie man handelt. Ja? Und auch in gewissen Phasen. Und da muss sich auch jeder hinterfragen. Und nicht immer alles gleich negativ sehen, nicht alles gleich negativ reden und hinter dem herhetzen und das machen und dies machen. Es geht hier um den SV Waldhof Mannheim, auch nicht um mich, auch nicht um die Mannschaft unbedingt. Es geht hier um den SV Waldhof Mannheim und wir sind alle hier, Präsidium, Mannschaft, Trainerteam, wir sind alle hier, um das Maximale für den SV Waldhof Mannheim rauszuholen.
Gut, dass die Leute Angst haben jetzt gerade beim Tabellenplatz, irgendwie ist, glaube ich, klar. Und ich denke mal, vernünftig geäußerte Kritik ist auch erlaubt, irgendwie, wenn mal schlecht gespielt wird oder ähnliches. Nur dieses Draufhauen, das muss tatsächlich nicht sein, irgendwie, wenn man schon am Boden liegt, irgendwie dann nochmal irgendwie draufzuhauen.
Natürlich, Kritik ist immer gut. Wir hören uns auch natürlich die Kritik an. Die Kritik sind mir auch sehr dankbar. Weil auch negative Kritik gehört auch dazu. Manchmal ist auch eine negative Kritik sehr lehrreich und man macht sich auch Gedanken. Aber ich denke, wir im Trainerteam, Frank Schwabe, Klaus Heitz und wir sind da schon sehr selbstkritisch und hinterfragen auch alles, was wir machen und analysieren auch die Spiele und dann kommen den Gegner auch gründlich und versuchen auch das Beste rauszuholen.
Ne? Lassen wir das Thema einfach mal bleiben. Irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt da lang genug drüber geredet, außer der Schröder will dazu noch was sagen.
Nö, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich abschwenken auf die oder eine Beurteilung von dir zur momentanen Tabellensituation. Wie siehst du da die Lage momentan?
Dass die Tabellensituation oder Tabelle momentan mir auch keinen Spaß macht, das brauche ich nicht sagen. Ich denke, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ganz andere Ambitionen habe und auch ganz anderen Ehrgeiz habe, wie jetzt hier die jetzige Tabellensituation. Aber im Fußball gibt es halt manchmal Phasen, wo halt gewisse Sachen, Spiralen hoch und runter gehen. Und wir haben halt momentan seit dem Start der Rückrunde eine Phase, wo wir halt wirklich auch mit viel Pech zu kämpfen haben. Und aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch, stellen uns der Aufgabe und sind auch absolut davon überzeugt, dass wir uns wieder in andere Tabellenregionen bewegen werden.
Warum steigen wir nicht ab?
Weil wir einfach zu viel Qualität haben, weil wir täglich hart arbeiten und uns auch auf die Spiele gut vorbereiten. Es ist immer wichtig, die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt. Ich habe schon im Vorfeld schon mal gesagt, für mich als Trainer oder für uns im Trainerteam wäre es viel einfacher, wenn der Gegner sich viele Torchancen erspielen würde, abgesehen jetzt von Standards, Einwürfen etc. Und wir uns wenige Torchancen herausspielen würden, dann würde ich mir Gedanken machen und sagen, okay, da hapert es noch. Ja, im Spiel geht der Ball, im eigenen Spiel, ja, müssen wir das Vertikalspiel noch mehr forcieren, müssen wir mehr auf Ballbesitz gehen, ja? Das sind halt Punkte, über die wir uns auch Gedanken machen, ja? Wenn aber TuS Koblenz zweimal auf die Hütte haut und mit drei Punkten nach Hause gehen, wir lassen 8-9 hochkarätige Chancen liegen, ist natürlich sehr schwer auch für den Trainer dann das Spiel dann auch zu analysieren. Beispiel, das war nur ein Beispiel, ja? Oder ihr könnt euch gerne alle Spiele nochmal anschauen. Ich denke nicht, dass ihr Spiele oder Nöttingen oder so, ich denke nicht, dass ihr viel mehr Chancen sehen wird wie die Gegentreffer. Das werdet ihr nicht sehen. Wir können gerne uns alle Spiele nochmal anschauen. Momentan haben wir halt Phase, wo jeder Schuss drin ist. Und glaub mir, auf der Trainerbank ist man auch ein bisschen angespannt, wenn man so ein Gefühl hat und genau weiß, oh, jetzt hoffentlich ist der nächste Ball auch nicht drin. Ja? Also es ist kein schönes Gefühl.
Mhm. Einen Namen haben wir noch gar nicht genannt. Irgendwie ist, glaube ich, gerade wieder ins Training eingestiegen, Di Gregorio. Wie wichtig ist so ein Mann für uns und wird sich was zum Positiven entwickeln, wenn er dann wieder spielen kann?
Daniel hat jetzt die Woche jetzt angefangen zu trainieren. Jetzt müssen wir abwarten, wie sein Knöchel reagiert. Und ich hoffe, dass wir ihn schnellstens fit kriegen. Er fehlt natürlich an Ecken und Kanten. Das brauchen wir, denke ich, nicht wegdiskutieren. Er ist ein kreativer Spieler, auch ein Typ, der jemand auch führen kann durch seine Präsenz im Spiel. Aber auch andere Spieler wie Mühlbauer, aber selbst auch wie Nico Segert, der seit dem Sommer eigentlich nicht für uns da ist, was eigentlich schon vor der Runde eine wichtige Personalie in meinen Planungen war. Der Spieler fehlt uns auch schon seit fast jetzt ein Jahr. Ja, das werden immer wieder von Leuten auch vergessen.
Gibt es dem jetzt irgendwelche Entwicklungen? Also er scheint ja wohl auf dem Weg der Besserung zu sein.
Ja, er hat jetzt auch seit einer Woche trainiert, der auch, genauso wie Mühlbauer. Haben jetzt alle drei angefangen zu trainieren und ich hoffe, dass wir alle schnellstens fit kriegen, weil gesund sein heißt noch lange nicht fit sein. Ne? Und ich hoffe, dass wir die schnellstens fit kriegen und die werden natürlich uns auch absolut verstärken.
Okay, ich habe mit Erschrecken festgestellt, wir haben nur noch 13 Minuten, wir müssen uns also ein bisschen beeilen, wir haben noch sehr viele Fragen offen. Ich pick mal eine raus vom Geigerzähler, wie sieht's denn mit deiner Trainerlizenz aus? Du wolltest den A-Schein machen, war zumindest die Planung, die hast du schon über den Haufen geworfen gehabt, glaube ich, als du das letzte Mal schon bei uns warst. Wie sieht's damit derzeit aus?
Also A-Schein habe ich, die UEFA-Lizenz habe ich.
Entschuldigung.
Du meinst über den Fußballlehrer, genau, ja, da laufen momentan die Planungen, aber da kann ich momentan jetzt nichts Näheres dazu sagen.
Okay. Bleiben wir nochmal bei der Zukunft. Wie sieht es aus mit Neuverpflichtungen für die Runde? Ist da schon was in der Mache? Ich denke mal, Spruchwort wird nicht sein, sonst wird es wahrscheinlich schon veröffentlicht worden. Aber wie sehen da die Aktivitäten aus? Und wenn ja, für welchen Bereich siehst du am meisten Bedarf?
Ja, da sind wir natürlich auch fleißig unterwegs. Tun momentan viele Spieler auch scouten, sobald wir Zeit haben. Letzte Woche war ich in Düsseldorf zum Beispiel. Ich habe gegen Viktoria Köln das Spiel angeschaut. Ein Oberliga Südwestspiel habe ich mir angeschaut. War auch beim Zweitligisten, wo ein Spieler hier aus der Region kommt, wo langsam aufhören möchte mit Zweitligafußball, wo sich hier in der Region was wieder Unterkunft leisten möchte. Da haben wir eben halt auch mit dem Spieler
schon gesprochen. Reden wir von Hanno Balic oder?
Nein, Hanno Balic reden wir leider nicht. Er wollte zu uns kommen, aber dann hat Benno Möllmann angerufen, das ist wirklich so. Okay. Und dann ist er nach Frankfurt gewechselt. Kann man ja verstehen, er verdient ein bisschen mehr wie bei uns.
Genau. Drängt sich aus der U19 jemand auf?
Ja, wir werden drei Spieler aus der U19 hochziehen. Mhm. Die Max Schilling, Mario Schilling und den Yannick Marx.
Mhm. Was ist mit dem Ronaldo Rudovic?
Ronaldo Rudovic hat einen Berater und ich habe mir... Ja, es hat ja nichts Negatives zu heißen. Ne? Der Junge hat angeblich Kontakt mit Hannover 96 und hat der BSC Berlin. Und da habe ich viel Glück gewünscht.
Okay. Apropos Berater, da äußern sich manche Leute negativ, dass wir zu viele Spieler von einem und denselben Berater haben. Und manche Leute echauffieren sich auch, dass der irgendwie viel zu oft am Alsenweg irgendwie zu sehen ist. Was sagst du denn dazu?
Oh, das war unter dem vorhergehenden Trainer auch schon so.
Muss ein anderer Berater.
Das wird immer so bleiben. Ich denke, ich weiß schon, um welchen Berater das geht. Im Sommer haben wir lediglich drei Transfers von ihm gemacht. Und er hilft dem Verein und hat bis jetzt keinen Cent verdient. Bis jetzt. Ne? Das muss man mal auch klarstellen und ist doch klar, wir arbeiten nicht nur mit dem einen Berater, auch mit anderen Beratern zusammen, dass sich natürlich alle jetzt auf diesen Berater einschießen, ist auch natürlich auch der Situation geschuldet, wenn es nicht so läuft, dann muss man irgendwas finden, wo man einfach schimpfen kann. Wenn wir jetzt auf Platz 1 wären, dann wäre er der Beste, den würden wir wahrscheinlich am Alsenweg heute tragen und jetzt fragen wir, was sucht er eigentlich jeden Tag am Alsenweg?
Ist Dennis Franzin eine Option oder spielt der eine Rolle in deinen Gedanken für nächste Saison? Der hat ja jetzt doch auch nicht so viele Einsatzzeiten bei Mainz 2. Vielleicht jetzt unter dem neuen Trainer dann mehr.
Dennis Franzin würde ich liebend gerne sofort holen. Ich würde ihn auch aus Mainz hinfahren und selber abholen. Es liegt nicht an mir. Okay. Es liegt eher am Dennis. Und ich habe ihm auch gesagt, und für ihn sind bei mir die Türe immer offen. Ich mag so einen Spielertyp. Und ich bin auch von ihm überzeugt, wenn er zu Waldhof kommen möchte, denke ich, da werden wir auch einen gemeinsamen Nenner finden. Also an mir liegt es nicht.
Also oft wie ich ihn bei uns sehe, irgendwie scheint ihm ja auch noch sehr viel am Verein zu liegen.
Ja, das ist ein Waldhöfer, brauchen wir nicht hier wegreden, aber wie gesagt, es spielen ja auch viele Faktoren. Der Junge will wahrscheinlich in den Profifußball noch kommen, Fuß fassen, muss man ja auch verstehen. Also wie gesagt, an mir liegt es nicht. Wenn er zu Waldhof kommen möchte, dann bin ich bereit, auch mit ihm Gespräche aufzunehmen.
Okay, bleiben wir bei der nächsten Saison. Zwei Fragen. Zum einen, irgendwie, falls wir tatsächlich absteigen sollten, bleibst du auch in der Oberliga bei uns?
Diese Frage stellt sich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer wir steigen nicht ab und wir werden unsere Punkte holen. Da bin ich absolut überzeugt.
Dann nochmal auf die neue Saison zurückzukommen. Die zukünftige kann man auch schon mal weiterdenken. Was denkst du? Ja, vom Kader, ich meine, da weiß ja wahrscheinlich auch nicht, wer kommt, aber hältst du es für realistisch, dann wirklich nächstes Jahr, den man im Etat West ja vorgegeben gekriegt haben, für nächstes Jahr dann vorne anzugreifen, oder siehst du dann eher, sagen wir mal, oberes Mittelfeld als realistisch an, oder wie schätzt es sein für nächstes Jahr, soweit es schon
gut ist? Ja, ist noch zu früh, es einzuschätzen. Ich könnte natürlich jetzt hier, wir greifen auf alle Fälle oben an und wir steigen auf und wir machen das und dies und jenes. Das kann ich ja noch gar nicht, noch nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie die Verhandlungen mit den Spielern ausgehen. Was wir endgültigen Etat haben, das weiß ich auch heute nicht. Deswegen.
Ein Teil hast du ja schon ausgegeben, indem wir frühzeitig Spieler verpflichtet haben.
Ja, aber der endgültige Etat steht halt noch nicht fest. Und da muss man einfach auch abwarten. Aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass wir nächstes Jahr eine stärkere Mannschaft haben wie jetzt dieses Jahr.
Also wäre aber auch für dich denkbar jetzt bei dem, weil wir doch ja schon einige Spiele haben, zum Glück, die auch nächstes Jahr noch spielen werden, also wirklich mal eine Grundlage haben, mit 3-4 Verstärkungen könnte man dann wirklich mit der Truppe vorne angreifen, bist du überzeugt? Also wenn das Kleingeld für die Verstärkung
ist. Ich bin überzeugt, dass wir uns 3-4, vielleicht mit 5-6, dass wir mit richtigen Verstärkungen und mit den Spielern, die wir jetzt auch schon vertraglich an uns gebunden haben und wir natürlich auch verletzungsfrei bleiben, ist ja auch ein wichtiger Faktor, ja. Und auch Quäntchen Glück haben, bin ich absolut davon überzeugt, dass wir auch oben mitspielen können.
Gibt es noch Spieler aus dem aktuellen Kader, mit denen noch nicht verlängert wurde, mit denen du aber gerne verlängern würdest? Außer jetzt Marcel Zögler, den hatten wir schon besprochen, und dann Markus Kraus.
Ja, es sind... Jeder Spieler hat die Chance, sich täglich anzubieten und jeder Spieler kann sich täglich anbieten. Es sind natürlich auch ein paar Spieler da, die natürlich auch von sich aus gehen werden, ist ja auch klar, die jetzt weniger Einsatzzeiten haben. Es gehören immer beide Seiten dazu, man muss ja auch die Spielerseite irgendwo verstehen. Und insofern sind wir nicht immer die Entscheidungsträger, es hängt manchmal auch vom Spieler ab.
Dann gibt es hier eine Frage zum Frank Schwabe, dass der eventuell seine Tätigkeit bei der U23 beenden könnte zum Ende der Saison. Ist da was dran? Wenn ja, gibt es einen neuen Co-Trainer oder einen neuen Trainer für die U23?
Ja, der Frank Schwabe wird seine Tätigkeit als U23-Trainer beenden. Aber wir wollen natürlich weiter im Trainerteam behalten. Und es passt einfach ganz gut in die Konstellation mit Klaus Heitz, mit Frank Schwab und mit mir. Wir haben einen regen Austausch und da ist absolute Loyalität auch vorhanden. Und es macht auch in meinem Team, mit dem Trainerteam, macht es auch richtig Spaß.
Also er bleibt dir erhalten als Co-Trainer?
Also hoffe ich. Wir haben im Finale noch nicht gesprochen. Aber ich denke, natürlich sind wir da auch finanziell, aber ich denke, dass wir da mit Frank gemeinsam schneller finden werden.
Und für die U23 gibt es da schon Pläne?
Da haben wir 2-3 Trainer, mit denen wir schon gesprochen haben. Und da denke ich, werden wir auch zeitnah eine Entscheidung verkünden.
Okay. Okay, also wenn es nach dir geht und es sieht wohl so aus, dann bleibt das Trainerteam, also dein Trainer gespannt, sage ich mal, dann für nächstes
Jahr. Ja, vielleicht gibt es die ein oder andere Änderung. Ja.
Okay.
Aber grundsätzlich denke ich, wird es ja weitergehen. Ja.
Nochmal eine Frage, die auch immer wieder gern genommen ist. Ich glaube, die hatten wir schon das letzte Mal, als du da warst. Wieso spielen wir zu Hause zumeist nur mit einem echten Stürmer? Das ist so ein Klassiker.
Das letzte Mal hat er mich böse angeguckt, der Kenner,
als ich ihm
diese Frage gestellt
habe. Eben nicht.
Also.
Hast du schon ein paar Mal erzählt? Ja, ne? Ja,
erzähle ich nochmal. Grundsätzlich spiele ich nie mit einem Stürmer. Aber ich jetzt auch lange, wir haben glaube ich nicht mehr so viel Zeit, um das ausführlich zu erklären. Wenn wir zum Beispiel spielen im 4-2-3-1, sieht aus wie 4-2-3-1 und die nehmen dann den einen Stürmer und die beiden außen, rechts und links, vergessen sie. Ja? Und das sind ja eigentlich auch Außenstürmer. Und ich spiele eigentlich in der Regel gerne mit Außenspieler, so wie gestern mit Straub über links und Alban Ramay über rechts. Bloß, wenn der linke Ausfall, der linke Spieler und der rechte Spieler, wie jetzt zum Beispiel gegen Koblenz in der ersten Halbzeit Totalausfälle sind, dann sieht es natürlich aus, als ob wir mit einem Spitze spielen. Wenn der vordere natürlich auch noch Totalausfall ist, dann sieht es aus, als ob wir mit überhaupt keinem Stürmer spielen. Ja? Das hängt doch auch immer mit der Tagesform der Spieler ab. Ja? Und noch was ist auch ganz wichtig, wir greifen gemeinsam an und verteidigen gemeinsam. Also nicht nur die Vorderen wichtig, auch die Leute aus dem Mittelfeld, die auch nachrücken, genauso wie die Außenverteidiger, die im eigenen Ballbesitz auch zum rechten offensiven Mittelfeldspieler, zum linken offensiven Mittelfeldspieler fungieren sollen. Ja? Aber wir sind natürlich auch vom Tagesform der Spieler abhängig. Aber grundprinzipiell, wir verteidigen, um zu spielen, aber wir spielen nicht, um zu verteidigen. Das muss klar sein.
Okay. Ich versuch's mal mit einer letzten Frage, weil die doch vielleicht auch eine bisschen längere Antwort erfordert. Hallo Genscher sagt Fiktion, alle Spieler wären einsatzbereit, die bei uns im Kader stehen. Wie würde die Wunschaufstellung des Trainers Kenan Kocak aussehen?
Also im Tor würde ich mit Klaus Hafner anfangen. Dann rechter Verteidiger nehmen wir der Schröder. Vorne drin der Klaus Geschwil. Er weiß, glaube ich, schon, wie man die Tore macht.
Okay, du magst dazu also nichts sagen.
Wenn ich jetzt meine Wunschaufstellung sage, was denken dann die anderen, die jetzt in dem Elf sind drin? Und ich muss die morgen früh um 11 Uhr sehen und in die Hand geben und ins Gesicht gucken. Ja, die Spieler hören die sich jetzt auch an.
Ja, ich weiß.
Wie stellst du die Mannschaft fürs Spiel am Samstag gegen Kaiserslautern 2 ein? Hast du zum Beispiel vor, da gibt es so ein schönes Bild, wo die Lautra, also das ist schön, da gibt es ein Bild, wo die Lautra in Berlin stehen, glaube ich, ne, mit...
Die haben bei Union Berlin auswärts gespielt und die Fans haben sich, also die erste Mannschaft vom FCK und die Fans haben sich per Transparent bei den Amateuren bedankt, irgendwie, dass sie gegen Waldhof Mannheim gewonnen haben. Da sieht man mal, was für einen Stellenwert wir auch noch haben.
Wir haben das gesehen und auch registriert. Und ich denke, wenn ich einem Spieler noch erklären muss, was am Samstag auf uns zukommt, natürlich eine Top-Mannschaft, aber da ist ja mittlerweile die erste Mannschaft jünger wie die U23 von denen. Und wenn ich da auch denen erklären muss, was am Samstag ist, vor allem auch mit der Niederlage, ich glaube, als Trainer hat mir keine Niederlage noch mehr Schmerzen bereitet wie die Niederlage. Und ich habe auch wichtige Spiele schon hinter mir. Aber die Niederlage in Lautern war schon sehr, sehr schmerzhaft und der Stachel sitzt sehr tief. Und ich bin froh, dass wir am Samstag die Gelegenheit haben, diesen Stachel rauszuziehen.
Hm. Gut, das war ein tolles Schlusswort. Irgendwie, ihr habt es gehört, kommt alle am Samstag 14 Uhr ins Karl-Benz-Stadion. Der SV Waldhof spielt gegen den ersten FC Kaiserslautern 2. Hoffentlich besser als vor 3 Wochen, glaube ich, war es, als wir dort gespielt haben. Kommt alle ins Stadion, unterstützt die Mannschaft. Sie hat es auf jeden Fall verdient und absteigen wollen wir natürlich alle nicht. Deswegen solltet ihr es alle dreimal unterstützen. Vielen Dank, Kenan.
Das geht bis zum Schluss. Wir werden bis zum Schluss alles geben. Und auch vielleicht Phasen wieder haben, wo es vielleicht nicht so wieder läuft, ja. Aber ich bin absolut überzeugt, aber auch so Vertrauen in die Mannschaft. Der SV Waldhof Mannheim wird die Runde gut zu Ende bringen.
Gut, vielen Dank, Kenan. Uns hört ihr wieder am 6. Mai, erster Mittwoch im Monat, wie immer 20 Uhr. Dann hoffentlich auch wieder mit einem tollen Studiogast, wie heute irgendwie. Wir haben es leider nicht geschafft, alle Fragen zu stellen.
Ich komme wieder.
Super. Im Mai gleich.
Genau, Mikro waren der Ivo, der Schredder.
Und der Carlo. Und der Kenan. Ja. Ciao, bis dann.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele.
Ist diese Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.